Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 320. Heute mit der Vorschau auf WWE Backlash 2020, dem greatest Pay-Per-View ever? Fragezeichen.
Mein Name ist Wrestling Match ever, wenn ich da direkt reingrätschen darf.
Nein, es wird der greatest Pay-Per-View mindestens, wenn du mich fragst.
Also ich weiß nicht, ob es 2017 toppen kann übrigens.
Ja, wird schwierig, Jinder Mahal, never forget und so.
Genau.
Ihr habt schon gehört, der Kai ist dabei, wunderschönen guten Tag Kai.
Hallo, hier wir beide, wir die WWE-Fraktion in diesen schwierigen Zeiten.
In diesen schwierigen Zeiten, genau. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wir haben uns gedacht, wir nehmen dann doch nochmal eine kleine Vorschau auf Backlash auf und gehen auch nochmal auf die aktuellen Entwicklungen ein, weil Kai, da ist ja unter der Woche auch einiges wieder passiert, nämlich Paul Heyman ist gekündigt worden am 11. Juni 2020 und da gab es dann jetzt auch in dieser Woche die Meldung, dass er als Executive Director von Raw mit sofortiger Wirkung abgesetzt ist. Zitat, er wird sich weiterhin auf seine In-Ring-Performer-Rolle konzentrieren. Seinen Posten bei Raw übernimmt jetzt Bruce Pritchard, der zuvor auch, oder der jetzt quasi beide Shows gleichzeitig betreut und damit die kreative Marschroute vorgibt, sowohl Raw als auch SmackDown. Hat dich diese Entwicklung überrascht, weil wenn wir ein Jahr zurückgehen, da ist Paul Heyman ja eingesetzt worden, inklusive auch Eric Bischoff, das hat man ja relativ schnell ad acta gelegt, aber Paul Heyman.
Ist das schon ein Jahr her?
Ja, das war im Juni 2019.
Krass.
Ne?
Ja, ist schon irgendwie eine Überraschung, insofern, also klar, man kann jetzt so die allgemeine Internetmeinung nehmen und sagen, komm, Storylines sind sowieso alles scheiße und langweilig, aber wenn man jetzt auch mal so ein bisschen hört, was anscheinend ja auch Wrestler dazu sagen, so in Rücksprache mit verschiedenen Newsseiten oder sowas, genießt Jan Heyman da schon sehr guten Ruf. Dann wird ja auch gesagt, dass er sich gerade dafür eingesetzt hat, jetzt mal ein bisschen neue Stars zu bringen. Also jetzt auch, wenn wir zum Beispiel sehen, ein Theory, ein Garza, ein Apollo Crews, ein Buddy Murphy. Also da wird sich ja schon viel für Leute eingesetzt, wo du eigentlich sagst, komm, so, die haben jetzt vor einem Jahr gar nichts gemacht. Also die waren da irgendwo angestellt, wurden bezahlt, aber wirklich vor der Kamera standen sie nicht. Und viele Wrestler sind da ja auch insofern irgendwie enttäuscht, weil sie auch gesagt haben, nee, mit einem Paul Heyman zu arbeiten, das ist schon ziemlich geil. So, da nehme ich wirklich was mit. Ja, und ob es jetzt wieder gut ist, einem irgendwie beide Shows zu geben, dann sind wir jetzt mal ehrlich, SmackDown ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Also keine Ahnung, ob es jetzt wieder so eine typische ja, von heute auf morgen Entscheidung war, aus der Lust heraus oder so. Also, ja, also ich finde sowas immer ganz schwierig.
Als Grund werden ja hier die schwachen Ratings von Raw unter anderem angeführt, dass Vince McMahon selber nicht mit den Ratings zufrieden gewesen ist, auch mit der Ausrichtung der Shows nicht zufrieden ist. Andererseits, was du gerade erzählt hast, ist ja absolut richtig. Beispielsweise hat sich ja auch ein Drew McIntyre sehr positiv über Paul Heyman geäußert, der wirklich dann auch gesagt hat, hier, er ist mit dafür verantwortlich, dass ich jetzt in dieser Position bin. Hat es ja unter anderem bei TalkSport zum Beispiel Interviews erwähnt und so. Also Paul Heyman, so ein bisschen zwiespältige Figur. Wir wissen alle, dass ein Vince McMahon, ich glaube, der weiß, was für ein kreativer Kopf ein Paul Heyman ist, aber gleichzeitig ist Paul Heyman eben auch ein bisschen unbequem, weil er jemand ist, der gerne Widerworte gibt. Und das ist natürlich, wenn du so zwei, ich sag's jetzt mal, Alpha-Männchen quasi hast, dann clashen da natürlich häufig mal auch die Egos gegeneinander. Plus, naja, die Quoten bei WWE derzeit sind alles andere als gut. Raw mit den schlechtesten Quoten ever, muss man auch dazu sagen. Shows auch eher so mittelmäßig. Und das, obwohl natürlich WWE derzeit das einzig wirklich klassische ja Live-Produkt irgendwie, Live-Sportprodukt im US-TV gewesen ist. Das ist schon alles ganz schön bitter. Und das war jetzt quasi die Reißleine, die man hier gezogen hat, dass man gesagt hat, gut, dann muss ein Paul Heyman gehen und ein Bruce Pritchard, mit dem ja Vince McMahon deutlich besser kann, übernimmt dann quasi seinen Posten. Ich halte das auch für gewagt, weil wenn du dir jetzt überlegst, dass der gute Herr Pritchard jetzt statt 2 Stunden die Woche plötzlich 5 Stunden die Woche produzieren muss, plus dann eben auch noch Pay-Per-Views, wo er dann wahrscheinlich auch noch mit involviert sein muss, damit die Fäden da quasi zusammenlaufen, finde ich schwierig. Persönlich muss ich sagen, dass ich einen Paul Heyman sehr schätze, auch wenn ich sagen muss, dass natürlich Raw zuletzt auch nicht gerade geil gewesen ist. Da hatte man auch viel den Eindruck gehabt, dass man nicht genau wusste, wohin. Auch die Cliffhanger haben nicht richtig funktioniert. Man hat es auch in diesem Jahr, wo jetzt Paul Heyman da wirklich an der Macht ist, nicht geschafft, die ganz großen neuen Stars zu machen. Ich meine, Drew McIntyre hat man positioniert. Andere Leute hat man stärker dargestellt, namentlich vielleicht auch so jemand wie ein Andrade etwa, hat man da besser in Szene setzen können. Trotzdem war also für mich war kein großer Evolutionssprung da. Und naja, jetzt haben wir da auf jeden Fall Bruce Pritchard bei beiden Shows an der Macht und wir werden dann mal sehen, wie das weiterläuft. Also
der Weiber auch übrigens bei SmackDown für mich nicht da, ne? Also
ja.
Jetzt unabhängig davon, das ist halt immer so ein bisschen. Also natürlich, also Raw war jetzt echt nicht geil, ne? Muss man jetzt ja nicht schönreden. Aber ich finde, es ist trotzdem gut, dass du jetzt einfach frische Gesichter da reinbekommen hast. Weil das musst du ja auch schaffen irgendwie. Und wie gesagt, auch so mit diesem Rollins-Stable und sowas, ich finde, das waren trotzdem gute Arten, neue Gesichter zu etablieren. Auch wenn du die gleichen Paarungen mit hier mal ein 3 gegen 3 und da mal 2 gegen 2 und dann hier mal wieder ein Handicap-Match und DQ-Finish hattest. Aber trotzdem hast du irgendwie so neue Namen reinbekommen. Was ich erstmal positiv finde.
Genau, ich glaube, das ist auch die positivste Entwicklung, die man aus den vergangenen 12 Monaten irgendwo ziehen kann. Negativ natürlich, Storyline-technisch ist da jetzt nicht so mega viel passiert. Also klar, es gab hier und da Charakterwechsel und so, aber jetzt gerade die Corona-Krise hat natürlich das Produkt auch noch mal merklich zurückgeworfen, die Atmosphäre. Und man hat es trotzdem nicht geschafft, irgendwie Geschichten zu erzählen, die die Zuschauer wirklich an den Fernseher holen. Und letztlich ist natürlich das auch dann das, was zählt, ob du eben da auf eine gewisse Art und Weise Ratings siehst. Ratings bei Raw und SmackDown sind bei beiden nicht besonders herausragend, muss man dazu sagen. Bei SmackDown ja im ähnlichen Bereich inzwischen. Und da, wenn man sich überlegt, dass Fox eine größere Reichweite hat, schwierig, das alles zu verargumentieren. Auf jeden Fall ist Paul Heyman jetzt erneut entlassen worden. Ist er ja schon mal. Bruce Pritchard ist auch schon mal entlassen worden damals. Werden wir sehen, wo die Shows da weiter hinsteuern. Aber Kai, ich würde sagen, damit kommen wir doch mal zur Vorschau zu Backlash, weil es sind ja 7 Matches angekündigt zum Zeitpunkt. Wir nehmen den Podcast hier am Samstagvormittag auf. Es gibt bis jetzt noch keine Kickoff-Show oder sonstiges. Und
Wie zuletzt immer, ne? Also und dann morgen wird wieder bei getwittert, ach übrigens, A kämpft gegen B. Ja, cool, danke.
Was ich ohnehin recht kurios finde, ist auch, dass viele Leute fehlen, auch namhafte Talente. Also eine der Hauptfäden von Raw zum Beispiel mit Seth Rollins gegen Aleister Black taucht bis jetzt auf der Karte noch nicht auf. Und Kevin Owens taucht nicht auf. Ne? Also ja. Da ist einiges nicht dabei. Ich kann mir vorstellen, dass man Rollins und Black und Ray und Dominik irgendwie noch in einem Segment unterbringt bei Backlash, aber mehr sehe ich da nicht. Wie siehst du das?
Also gerade mit Black und Rollins habe ich mich gewundert, weil es ja wirklich so auch nach Pay-Per-View-Match schreit und das ja auch so ein Aufbau ist, den du aus den letzten Shows heraus erkennen kannst, dass du merkst, okay, da wird es irgendwie zu einem Aufeinandertreffen kommen irgendwann. Ich fände es jetzt ehrlich gesagt auch schade, wenn es jetzt wirklich morgen einfach getwittert wird, ach übrigens, Rollins kämpft gegen Black. Das wäre jetzt auch wieder so ein bisschen der Fehde nicht gerecht. Mal schauen. Also ich bin jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht traurig darum, wenn wir nur 7 Matches haben, ne?
Ich auch nicht.
Weil ich brauche jetzt auch nicht wieder 3,5 Stunden Backlash.
Nee, das muss man ja eh sagen. Das Backlash ist ja traditionell fast schon ein Übergangs-Pay-Per-View gewesen. Und hier fühlt sich das ja so sehr ähnlich an. Und deswegen glaube ich auch, dass man sich einige Matches und Fäden aufhebt tatsächlich. Und dass man auch einige Matches, die jetzt hier stattfinden werden, auch eher als Übergangsmatch irgendwo positionieren wird, so nach dem Motto, ja, als nächstes kommt der Extreme Rules im Juli, ist zumindest angesetzt, und da glaube ich, wird man dann quasi die nächste Stufe gehen, dass das da ein bisschen mehr eskaliert. Hier hat man jetzt eine relativ konservative Form gesehen, wir haben auch den Fiend beispielsweise nicht auf der Card. Da fehlt eben einiges, was man sich anscheinend noch ein bisschen aufhebt, weil man vielleicht auch hofft, dass man bald wieder Zuschauer zulässt, damit man da wieder ein bisschen mehr Atmosphäre in die Halle bekommt, anstatt arme Performance-Center-Students und Wrestler irgendwie da dauerhaft.
Das finde ich immer so schlimm, das zu sehen, ne? Bin ich ganz ehrlich jetzt auch. Bei dem AJ gegen Brian-Match, was wirklich Spaß gemacht hat. Aber du merkst wirklich, ey Mann, das ist echt nicht geil für die Wrestler, die da gerade stehen müssen. So, das ist wirklich nur so, ach, so aus der Retorte irgendwie Gelächter und Gechante. Das ist nicht geil.
Wie Shaggy so schön gesagt hat, hat ja eher ein bisschen daran erinnert, wie die Zuschauer bei manchen WWE 2K-Spiel reagiert haben. auf bestimmte Dinge. Ja. Du sprichst gerade AJ Styles gegen Daniel Bryan an. Vielleicht auch ein ganz aktuelles Thema natürlich, weil wir haben einen neuen Intercontinental Champion. Der AJ Styles hat den Titel gewonnen in einem wirklich herausragenden Match bei WWE SmackDown jetzt, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wirklich grandioses Match, also wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken und Zeit mitbringen, das muss man auch dazu sagen. Glaubst du, dass die Qualität dieses Matches der Grund dafür ist, dass also dass quasi das Intercontinental-Title-Match nicht auf die Backlash-Card gerutscht ist, damit das Greatest Wrestling Match Ever zwischen Orton und Edge besser aussieht?
Ja, definitiv. Also weil du wirklich gemerkt hast, yo, das hier war ein gutes Wrestling-Match. Du hattest irgendwie alles drin von schöne Konter, also Running Knee into Styles Clash oder ganz, also auch die ersten 10, 15 Minuten. Wirklich schönes technisches Wrestling, wo du wirklich siehst, ja, AJ Styles und Daniel Bryan, die können das halt. So, da muss man jetzt irgendwie nicht drum herum reden. Und du weißt auch, wenn das Match auf der Card gewesen wäre, so ein 40-Minuten-Klopper bei Backlash, das hätte natürlich das wahre Greatest Wrestling Match zwischen Edge und Randy Orton schlechter aussehen lassen.
Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Und ich glaube auch, dass es keine gute Entscheidung gewesen ist, ein Match mit Greatest Wrestling Match Ever zu titulieren. Da kommen wir aber gleich
das, drauf zu sprechen. Ja.
Lass uns hier einfach mal die 7 bis jetzt angekündigten Matches durchgehen. Und fangen wir da doch vielleicht mit dem Kampf um den WWE United Championship an. Wir haben den noch recht neuen Champion Apollo Crews und seinen herausfordernden ehemaligen Champion Andrade hier natürlich mit Zelina Vega. Im Stable um Zelina Vega kriselt's ja inzwischen auch so ein bisschen. Da haben wir ja zuletzt auch Spannungen zwischen Hector Garza, Hector Angel. Garza, das ist ein anderer, das ist ein anderer gewesen, Angel Garza natürlich, und einem Andrade gesehen, einem Apollo Crews, ist jetzt erstmal als neuer Champion hier etabliert. Charakterentwicklung fehlt mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen was, da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen, aber wie siehst du hier die Zukunft des Runs eines Apollo Crews, Kai?
Es ist die Frage, wie man die Zukunft sieht, gerade jetzt, wenn Paul Heyman weg ist, ne? Ob man jetzt wieder sagt, ach übrigens, Apollo Crews, war schön mit dir, Andrade gewinnt das Ding. Also ich erwarte mir davon definitiv ein gutes Match, weil das können die beiden. Nur dieses Story-Ding, also jetzt, wenn du jetzt auch überlegen würdest, da wird eine Crowd sein, ein Apollo Crews wäre halt egal. Also jetzt vielleicht nicht so egal wie ein Humberto Carrillo, aber schon irgendwo, dass du sagst, jetzt wirklich abholen tut er mich nicht. Also du weißt, dieser Titelgewinn, das ist insofern ein cooler Moment, weil man dann auch sagt, ja, ich gönne ihm das. Schön, du bist jetzt lange da, du hast einen Titel gewonnen. Geil, freue ich mich für dich. Aber ich habe jetzt keinen Grund, in den Charakter Apollo Crews irgendwie invested zu sein.
Das ist eben das große Problem von diesem Match. Man ist, hatte eigentlich bei beiden nicht so recht den Grund, invested zu sein. Ich finde, Andrade hat man noch geschafft, den inzwischen ganz gut als Heel hier zu positionieren. Apollo Crews, wie du richtig gesagt hast, hat seinen Moment bekommen und ich glaube auch, dass er hier verteidigen wird, einfach damit diese Geschichte innerhalb des Stables um Zelina Vega, Angel Garza und Andrade irgendwie ein bisschen weitergeht. Aber eigentlich ist der US-Champion hier fast schon eine Randnotiz, auch wenn die beiden natürlich eine bestehende Fehde gegeneinander haben. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist hier eigentlich ein aufgebautes Match. Aber man hat es eben für mich nicht geschafft, wirklich diesen Charakter Apollo Crews nach dem Titelgewinn ausreichend aufzubauen, dass ich sage, Mensch, jetzt ist das für mich einer. Und es ist auch nach wie vor das Problem von Apollo, dass er jetzt wieder keine Ecken und Kanten mehr hat, oder? Wir haben vorher noch gesagt, als es diese Vignetten gegeben hat, so, ah, geht er vielleicht eher so in die rauere Richtung oder sonst irgendwas. Nee, er ist jetzt einfach wieder nur Apollo Crews mit einem Gürtel halt eben und das soll reichen, damit wir quasi da emotional invested sind. Hat bei mir auch noch nicht funktioniert, aber du hast richtig gesagt, das sollte ein gutes bis sehr gutes Match werden. Und ich erwarte hier aber eine Titelverteidigung. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich sag mal, wäre schade oder auch wirklich traurig, wenn nicht, oder? Also wenn du sagst, komm, du darfst es gewinnen, um dann wieder zu verlieren, das wäre irgendwie lahm. Und Andrade war jetzt auch kein sonderlich geiler US-Champ, nee. Muss man ja auch sagen. Also der hat das Ding auch nur spazieren getragen.
Ja, sogar 30 Tage ohne mal in den Ring zu steigen zum Beispiel. Ja.
Also ich würde mir wirklich wünschen, um jetzt mal so komplett für einen Longshot zu gehen, irgendwie so innerhalb des nächsten Jahres würde ich gern Angel Garza prominenter sehen und auch mit dem US-Title. Weil ich finde, dass ein Garza auch noch mal mehr Ausstrahlung hat als ein Andrade. Und weiß ich, ich finde, der hat so einen coolen Look, auch wenn jetzt diese Promos immer in so eine komische wortbewusst gewählt Fuckboy-Richtung gehen, wo sagst du, ja, und auch mit dieses, ja, alles ist mit Liebe und ich bin ja schon so, also keine, alles war immer so so komisch angehaucht, die letzten Promos in den letzten 2-3 Wochen. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht.
Ja, ja.
Das fand ich irgendwie unnötig. aber weil, also ich habe bei dem sowieso so leichte Eddie Guerrero-Vibes.
Ja.
Und ich würde gern mehr davon sehen.
Ja, ich glaube auch, dass ein Angel Garza hier wirklich einer der Gewinner dieser aktuellen Situation im Wrestling im Allgemeinen ist. Ich glaube, dass der sich tatsächlich diese neue Art der Shows und die Art und Weise, wie er sich hier präsentiert hat, das hat er eben ausgenutzt, um sein Standing eigentlich ja deutlich nach oben zu heben. Ich meine, er kam ja eigentlich, wurde ins kalte Wasser geworfen und man hat probiert, ob er schwimmen kann und das hat super funktioniert. Übrigens auch in Austin's Theory gefällt mir übrigens auch recht gut in der Rolle, auch wenn er natürlich noch so ein bisschen außen dran steht. Aber ein
Da habe ich übrigens, ja. Nur bei Theory ganz kurz, habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich glaube, der ist jetzt ja, wie hat er jetzt 22 oder so, der ist super jung, ne? Ja. Hat doch Selina Vega gesagt. Du musst jetzt mal überlegen, stell mal vor, das wird jetzt wirklich ein richtig großes Talent bei der WWE, dann könnte es jetzt sein, dass wir 20 Jahre lang bis 2040 Austin Theory sehen. Das wäre dann mal so, Mann, das ist echt lang.
Das ist richtig, ja. Ne, aber mal schauen, also das Potenzial bringt er auf jeden Fall mit. Charakterdesign und so braucht er noch ein bisschen was. Angel Garza sehe ich aber auch tatsächlich als jemand, der hier tatsächlich gerade für den Latino-Markt natürlich super interessant ist. Andrade genauso, aber aktuell überflügelt einen Angel den guten Andrade fast schon. Das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, weil wir, glaube ich, alle ja einen Andrade so als den neuen Mexikaner bei WWE gesehen haben. Und tatsächlich gibt's jetzt hier jemand, der ihm da diesen Posten irgendwie streitig machen kann. Das finde ich
eine interessante Entwicklung. Ist halt auch wieder die bekannte Sprachbarriere. Also,
ja,
wo du sagst, ja, also natürlich ist immer ganz, also so, man hat hier so ein Mouthpiece, was man dann einem zur Seite stellen kann. Aber wenn jetzt der Cocky Heel selber reden kann, ist es einfach noch mal viel, viel besser und natürlicher, als wenn er da grimmig nebensteht. Das ja. kann nur uns Brock.
Ja, das stimmt. Also wir sind uns einig hier, wir bleiben dabei, dass erstmal ein Apollo Crews Champion bleibt. Auch hier, mal schauen, ob eventuell schon die ersten Entscheidungen irgendwie von Bruce Pritchard hier spürbar sein werden. Ne? Weil, wie gesagt, ich glaube, dass er natürlich einen anderen Fokus setzen wird. Und das heißt ja auch sogar, dass es durchaus möglich sein könnte, dass dieses Long-Time-Storytelling, was wir bei Paul Heyman gesehen haben, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Geschichte mit Seth Rollins und Rey Mysterio sehen, also Long-Term im Sinne von WWE natürlich, dass das etwas in Richtung, kurzfristigere Entscheidungen, kurzfristige Storytelling wieder weichen müsste. Müssen wir mal abwarten, ob das so funktioniert.
Weil das ja immer geil ist. Immer von Woche zu Woche planen. Das macht nämlich viel mehr Spaß als lange Geschichten.
Das stimmt. Ja, ja, ja. Ich bin auch ein großer Freund von, dass man sich einfach gar nichts mehr einstellen kann, dass man gar keine Struktur mehr drin hat. Nee, also warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Und machen die einfach mal mit der Card weiter, würde ich sagen. Wir haben noch das Match um die WWE Women's Tag Team Championship zwischen den neuen Champions Bayley und Sasha Banks, Alexa Bliss und Nikki Cross und den Iconics Billie Kay und Peyton Royce. Und das ist ja ein Match auch hier wiederum. Wir haben neue Champions. Bayley und Sasha Banks haben sich ja den Titel vor einer Woche von Alexa und Nikki Cross holen können. Die Iconics sind wieder zurück und jetzt gibt's hier Titelverteidigung. Und Kai, auch hier irgendwie fühlt sich das so ein bisschen nach Zeitspiel an, weil natürlich dieser Split von Bayley und Sasha Banks, der liegt natürlich über allem, aber ich glaube, man wird es noch ein bisschen hinhalten, oder? Wie die letzten 2 Jahre gefühlt auch.
Ich wollte gerade sagen, seit wann liegt der schon in der Luft? Also, Mann, das steht schon irgendwo schon in so ein Schild, so ein Knopf. Sollen wir jetzt drücken? So, sollen wir jetzt splitten? Nee, machen wir noch nicht. Okay, schade. Dann vielleicht nächste Woche und dann wieder von Woche zu Woche und dann, ach nee, komm, wir geben nochmal die Titel. Muss aber trotzdem sagen, hier hast du ja auch wieder insofern einen sinnigen Aufbau, auch so Alexa Bliss und Nikki Cross, die haben ja schon auch, als die beiden noch Champs waren, so mit den Iconics ein bisschen gefädelt, ob die Matches jetzt gut waren, lasse ich mal dahingestellt.
Nein.
Nikki Cross übrigens auch eine große Gewinnerin dieser Corona-Zeit, weil sie es irgendwie ziemlich cool macht und auch so ein bisschen lovable dabei ist, das mag ich. Auch Bayley und Sasha Banks, das Match war ja echt eigentlich ganz gut, wo sie die Titel gewonnen haben, fand ich. Bin trotzdem kein Fan davon, Bayley den Titel, also so dieses Doppeltitel-Ding zu geben mit du bist Einzel-Women's Champion, aber auch Tag-Team-Champion. Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Aber ich glaube halt schon, dass allein durch also durch die Teilnahme von Bayley, Sasha Banks, Bliss und Nikki Cross an diesem Match, dass wir da ein paar coole Sachen sehen werden. Bin jetzt aber trotzdem nicht wirklich heiß drauf.
Ja, also ich bin bei diesem Match sehr, sehr verhalten, sagen wir es mal so. Also der Aufbau, klar, ist irgendwo da. Wrestlerisch erwarte ich mir hier nicht besonders viel, weil das kann in sehr viel Rumgerolle und Rumgebotsche ausarten. Ich hab da irgendwie so ein bisschen Angst vor. Auch die Iconics sind ja nicht unbedingt so der Garant dafür, dass man wirklich geile Wrestling-Matches dabei bekommt, sondern ich mag die beiden als Charaktere irgendwie ganz gerne. Ich weiß, es gibt viele Leute, die hassen, aber ich finde die witzig auf ihre Art und Weise. Und hier erwarte ich mir tatsächlich einfach nur, das ist eine Fortführung dieser ganzen Best-Friends-Geschichte. Es wird wieder hier ein bisschen zwischen Sascha und Bayley kriseln. Es wird wieder die Miscommunication geben. Aber am Ende wird's dann wahrscheinlich Sascha Banks sein, die dann irgendwie die Kohlen wieder aus dem Feuer holt, damit sie quasi hier als der bessere Teil des Teams im Vergleich zu der feigen und opportunistischen Bayley irgendwie rüberkommt. Und die beiden anderen Teams sind dann im Endeffekt nur Beiwerk. Man könnte natürlich jetzt sagen, Mensch, warum gibt man den Titel denn nicht den Iconics? Da glaube ich nicht dran. Nein, weil man könnte ja sagen, ja, jetzt sind die gerade zurückgekommen und sie sind sozusagen hier das schwächste Team irgendwie in der Konstellation, obwohl sie natürlich ehemalige Champions auch gewesen sind. Aber man könnte das natürlich machen, so im Sinne von, das bringt dann den endgültigen Bruch in diesem Bayley-Sasha-Banks-Team. Aber ich glaube, das hebt man sich wirklich noch auf. Und wenn es noch 2-3 Monate weitergeht, ist dann jetzt im Endeffekt auch egal. Weil wir haben so lange drauf gewartet. Ich weiß auch nicht, ob das dann vor Publikum so einen riesen Unterschied macht, wenn die beiden hier gegeneinander turnen.
Man muss ja auch sagen, dass ja auch eine Bayley und eine Sasha Banks dem Titel dann doch noch mal eine andere Art von Relevanz geben.
Das kommt noch dazu, ja.
Und das ist dann bei den Iconics, also ja, also die machen ihre Rolle super gut, aber sind wir mal ehrlich, wenn der Titel dann wieder bei denen ist, ja, also kann es auch sein lassen.
das ist halt eben das Problem. Und jetzt den Titel direkt wieder zu Alexa und Nikki wechseln zu lassen, würde das ganze Ding ja auch so ein bisschen ad absurdum führen. Deswegen glaube ich hier, es wird die Streitigkeiten geben, aber im Endeffekt ist es einfach nur noch so ein kleines Mosaiksteinchen in diesem wunderschönen Kirchenfenster namens Alexa Bliss und Sasha Banks und Bayley. Also ich rechne hier mit der Titelverteidigung. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich auch.
Okidoki. So, nächstes Match. Da haben wir den Kampf zwischen Jeff Hardy und Sheamus und wahrscheinlich einer der aktuell kontroversesten Storylines.
Inklusive, ich finde es erstmal gut. Übrigens, ich muss da direkt reingrätschen. Genau, wichtig, immer viel Pisse, geiler Humor. Übrigens, großer Fan. Aber ich finde es auch geil, dass wir endlich mal eine Jeff Hardy Redemption Story hatten.
Hatten wir noch nie, oder?
Also, das ist wirklich mal. Und ich glaube auch jetzt wirklich, wenn Jeff Sheamus besiegt, ich glaube, dann hat er auch seine Demons besiegt. Und das sage ich als großer Jeff Hardy-Fan. ey, wirklich, das ist, man, so Jeff Hardy und Samoa Joe, Jeff Hardy und CM Punk und Jeff Hardy und setzt noch 500 weitere Namen ein. Es ist immer das Gleiche.
Ja, also, und immer geschmacklos, oder?
Ja, und das ist auch geil, weil Jeff Hardy muss auch einfach nie einen anderen Text lernen. So, der hält seit 10 Jahren die gleichen Promos und sagt, yo, geil, da bin ich.
Ich habe dazugelernt, jetzt wirklich.
Ja, und dann so, ich bin ja immer bei so Treffen, ja, und anscheinend bist du in einer ganz schlechten Gruppe, weil sonst hätten sie mal geholfen. Mann, ja, so natürlich ist das, also jetzt mal Spaß beiseite, das ist natürlich auch alles super traurig und sowas, aber ich find's halt immer schlimm, wenn du siehst, Mann, der Typ hat wirklich ein ernstes Problem. So jetzt mal, und jetzt werden immer diese Redemption-Storylines gemacht und du weißt, alles klar, in einem Jahr fährt er wieder besoffen über der Autobahn. Und weiß ich nicht, ich find's auch einfach traurig, da bin ich ehrlich. Und ich hätte auch da nicht pinkeln können, so wie ein Jeff Hardy, weil ich habe da eine ganz schüchterne Blase, das kann ich auch nicht. Also, nee, und dann auch die Security-Leute, die da standen, weißt du, die wurden ja auch dann da mit dem Pipi bespritzt, das ist auch nicht in Ordnung. Also, und das Geile ist ja auch immer in diesen Storylines, so da ist jemand und sagt, Jeff Hardy, so, Mann, du hast ein Problem jetzt, das ist nicht gut, was du machst. Und der wird immer ausgebuht. Du bist so, nee, jetzt, Leute, jetzt unterstützt doch mal den Typen dabei, Jeff Hardy zu helfen.
Ja. Also, ich tue mich auch mit der ganzen Geschichte hier schwer. Ich tue mich auch mit der Storyline natürlich schwer dahinter und die Art und Weise, wie sie ausgearbeitet worden ist. Gestartet mit dem gefakten Unfall hier, womit man einen Elias irgendwie aus den Shows geschrieben hat und einen.
Ja, übrigens, der für 8 Monate ausfällt, ne?
Genau, ja, mit einem gerissenen Bizeps hat er, nicht Bizeps,
wer ist das? Pectoral Muscle,
ja, genau. Brustmuskel. Die Storyline wirklich, wirklich schwierig, und hochgradig problematisch irgendwo, bis hin zu grenzwertig peinlich irgendwo. Ich verstehe auch den Seamus-Charakter momentan überhaupt nicht. Also muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, also ich verstehe gar nicht, was er mir jetzt sagen möchte. Also diese Konstellation dieses Celtic Warriors, die wir haben, und jetzt auf einmal hier dieser Moralapostel so ein bisschen und all das, was irgendwie damit dazugehört. Und dass er dann auch sagt, ja, ich steig doch nicht mit dem Alki hier in den Ring und ich will das mal noch einen Test machen. Und ich finde das alles, finde ich sehr komisch. Und das passt irgendwie alles nicht für mich zusammen, sondern.
Ja, der will ja nicht so enden wie Sting, ne? dass dann auf einmal irgendwie dann Eric Bischoff rauskommt und sagt, komm, jetzt Bro-Kick den einfach mal und pin den.
Also ganz, ganz obskure Storyline. Und tatsächlich, wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, tendiere ich eher dazu, dass ein Seamus hier irgendwo gewinnt, auf eine unfaire Art und Weise, und wenn es wieder einem Becher Pisse ins Gesicht ist oder sonst irgendwas, um dann einen unglücklichen Sieg zu bekommen quasi, und damit Jeff Hardy noch eine längere Road to Redemption bekommt, um dann vielleicht bei Extreme Rules ein extremeres Match zu bestreiten.
Weil es eben Extreme Rules ist, was danach kommt.
Genau.
Ja, das finde ich auch eigentlich sehr schlüssig. Übrigens, jedes Mal, wenn ich Seamus in so Storylines sehe, rege ich mich umso mehr darüber auf, dass die The Bar gesplittet haben.
Ich weiß halt nicht, wohin man mit diesem Charakter wirklich will, weil ich finde diese Figur Seamus, dieser keltische Krieger, wie gesagt, der passt halt überhaupt nicht zu dem, was er ansonsten verkörpert. Dann gibt ihm wenigstens ein anderes Outfit, gibt ihm vielleicht auch mal einen anderen Look, nicht den Look von vor wie vielen Jahren auch immer, als er debütiert ist, damit man erkennt, ja, okay, das ist jetzt ein anderer Seamus. Der spricht zwar noch mit seinem Slang und so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber zeigt mir, dass es was anderes ist und dass er zwar diesen keltischen Krieger noch in sich hat, aber dass er vielleicht dann doch eine andere Persönlichkeit mit sich bringt und was anderes aussagen soll, weil das passt halt für mich vorne und hinten nicht zusammen. Und diese Redemption-Storylines bei Jeff Hardy, hast du schon richtig gesagt, die haben wir schon tausendmal gesehen, und irgendwann ist auch mal gut, und jetzt gerade mit den ganzen Hintergründen, die man da kennt, ist es auch einfach inzwischen unangenehm für mich. Also, und wie gesagt, dieser Pipi-Kaka-Humor, den wir dann da haben, ist auch nicht gerade zuträglich dafür, dass ich jetzt mehr invested in die Geschichte bin. So.
Jo. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Gut, also, ich tippe jetzt einfach mal hier auf Seamus.
Ja, nee, also gerade wenn man sieht, dass jetzt Extreme Rules noch kommt, macht das Sinn.
Und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Extreme Rules Match oder irgendwie was anderes, glaube ich, dass
Piss on a Pole.
Ja, Piss on a Pole, ja, warum auch nicht. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben hier noch den Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen Asuka und Nia Jax. Asuka ja durch ihren Sieg bei Money in the Bank zum WWE Raw Women's Champion geworden, nachdem Becky jetzt ja erstmal wegen Schwangerschaft für sehr, sehr lange Zeit ausfallen wird. Man hat Asuka quasi dann sofort hier einfach den Titel gegeben. Wir waren da am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ich finde aber, das ist eine relativ clevere Entscheidung gewesen. Und eine Nia Jax natürlich, die ja auch da vor kurzer Zeit zurückgekehrt ist, hat sich ja das Titelmatch hier gesichert, indem sie bei Raw ein Match gegen Charlotte Flair und Natalya gewonnen hat, und dadurch ist sie Number One Contender geworden. Aber eigentlich, und das ist das, was mich jetzt hier fast schon ein bisschen stört, ist, dass dieses Match total im Schatten von Charlotte Flair steht, oder?
Das verstehe ich auch nicht. Ich wollte übrigens noch den Gag machen, dass Nia Jax jetzt ja Number One Contender ist, weil sie alle anderen verletzt hat. Den wollte ich mir auch nicht nehmen lassen. Das habe ich auch nicht verstanden. Also, ja, der Nia Jax war immer da und so, ach, guck mal, ich bin auch noch da, ich komme mal raus zu deiner Musik und habe mich ein bisschen irgendwie angemalt. Aber ganz einfach nur Charlotte da. Und also generell, dass sie so omnipräsent ist, die war ja auch bei SmackDown super viel da, was jetzt zum Glück nochmal in den letzten Wochen abgenommen hat. Aber auch hier, also so die ganze Fehde dreht sich gar nicht um Nia Jax. Charlotte verliert dieses Number Contender-Match, hält dann trotzdem noch 5 von ihren Charlotte-Promos, wo sie wieder sagt, ich will meine Erfolge nicht aufzählen, nur um dann im gleichen Atemzug ihre Erfolge aufzuzählen. Verstehe ich irgendwie alles nicht. Also, ich glaube halt schon, dass wir jetzt, also da wird ja auch häufig dann gesagt, so, ja, du hast mich ja nie besiegt oder sowas. Stimmt das eigentlich? Ja, wird stimmen, oder? Wenn sie das sagt.
Wenn sie es sagt, muss das stimmen.
Hat Asuka nie Charlotte besiegt? Glauben wir immer. Dass es dann einfach auf das Match zwischen den beiden hinauslaufen wird. Und was dann auch Spaß machen wird natürlich, weil Charlotte natürlich wrestlen kann, Asuka auch wrestlen kann. Haben wir ja
gesehen bei der letzten Raw-Ausgabe, dass da gute Matches bei rauskommen.
Stimmt, natürlich, das war, was ich halt aber auch wieder nicht verstanden habe, so, warum dann jetzt irgendwie gegen Charlotte in so einem Titelmatch-artigen, also was wieder so Titelmatch-artig aufgezogen wird, was sie auch viel Zeit bekommt, nur damit der Nia Jax nochmal am Ende irgendwie ein bisschen rumtanzen kann. Also keine Ahnung. Wie du gesagt hast, Nia Jax ist wirklich nur Beiwerk.
Also es fühlt sich halt eben so an, als ob man hier eher das große Match Asuka gegen Charlotte aufbauen würde. Bei Raw, wie gesagt, hatten wir das Match zwischen Charlotte und Asuka und dann am Ende den Eingriff von Nia und dadurch konnte dann ja Charlotte hier Asuka per Queen Boot besiegen. Auch das finde ich wiederum nicht ganz so glücklich. Natürlich kann man jetzt sagen, irgendwie Nia Jax ist irgendwie im Kopf von Asuka, weil sie jetzt schon mehrfach dafür gesorgt hat, dass sie Matches verloren hat. Kann man natürlich so erklären. Aber letztlich sehe ich es eben genau so, dass Charlotte hier derzeit die deutlich größere Nummer natürlich ist als Nia Jax. Und Nia Jax ist dann hier eigentlich nur eine Übergangsgegnerin, wie ich finde, vor dem großen Match zwischen Asuka und Charlotte, weil das anscheinend ja die legitimen Contender aktuell sind. Derzeit ja auch die Raw-Damen-Division eher so, ich sag mal, gemischt besetzt. Auch natürlich bedingt durch den Weggang von einer Becky Lynch fehlt da natürlich jemand. Und das ist halt eben das Hauptproblem, was ich hier sehe.
Ich verstehe aber auch wiederum nicht, warum da nicht sagt, komm, wir schmeißen jetzt mal eine Shayna Baszler rein. Weil auch Asuka gegen Baszler, sie jetzt auch keine schlechten Matches werden.
Das stimmt.
Also
Ich glaube, dass man aktuell so ein bisschen da vielleicht das Interesse an einer Baszler verloren hat, dass man sie da vielleicht nicht sieht.
Ja, das kann auch sein. Also du hast dann wieder diese dummen Squash-Matches, die sie dann irgendwie bestreitet in 3 Minuten, ne? Aber mehr ist es dann auch nicht. Also, ja, ich weiß. Also, ist irgendwie schade. Weil dann kommt wieder so dieses, ja, wir ziehen den Joker. Wo fehlt gerade Name und Contender? Alles klar, da schmeißen wir Charlotte rein. Egal, ob es jetzt NXT, Raw, SmackDown ist oder nächste Woche Main Event. Weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung.
Ja, Main Event ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben auch beispielsweise noch eine Bianca Belair.
Stimmt, was macht die eigentlich?
Ja, die habe ich zuletzt beim Main Event rumtouren sehen. Und auch da, man positioniert die Damen nicht. Gerade eine Shayna Baszler war ja beispielsweise aufgebaut eigentlich nach der Survivor Series, nach dem Rumble und so weiter und so fort. Und dann eben das WrestleMania-Match gegen Becky. Und danach ist sie ja eigentlich fast schon in der Versenkung verschwunden. Und plötzlich kabbeln sich ja andere um den Titel. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, dass man das nicht ein bisschen mehr durchmischt, um auch versucht, mal neue Stars zu kreieren. Weil ich glaube auch nicht, dass man mit dem 1000. Standout-Match von Charlotte, auch wenn die Matches alle gut sind, ich glaube aber nicht, dass man dadurch neue Zuschauer vor den Fernseher holt, sondern man muss eigentlich eine viel homogenere Damendivision aufbauen, wo wirklich viele Herausforderinnen da sind, damit wirklich da auch, ja, so eine Ernsthaftigkeit rüberkommt.
Derzeit wo sich ja auch jeder einen rauspicken kann und sagen, ja. Den mag ich, der spricht mich an. So, ich finde irgendwie eine Bianca Belair cool, oder der andere sagt, ich finde eine Baszler cool. Einer sagt, Asuka. Oder so dieses, yo, hier ist übrigens 0815 Look, Charlotte, blond, große Brüste, so viel geschminkt, ja, bitteschön, viel Spaß damit. Das ist so, weiß ich auch nicht. Also da ist keine Abwechslung drin. Und das ist auch dann, glaube ich, schwierig, um neue Zuschauer zu generieren.
Genau, und deshalb vielleicht hier nochmal ganz kurz aufs Match zu sprechen kommen. Was erwartest du dir hier? Wir haben ja diese typische Geschichte von der etwas kleineren, dafür agileren und vielleicht etwas mehr hard-hitting Asuka und dann eben Nia Jax, die ja nach wie vor hier als Monster präsentiert wird, gerade natürlich in dem Match gegen Kairi Sane, inklusive Verletzung, da entsprechend positioniert worden ist. Was erwartest du dir von dem Kampf hier?
Ehrlich gesagt nicht viel, weil mich Nia Jax Matches nicht abholen. Ich glaube aber schon, dass wir hier dann gegen Ende einen klaren Asuka-Sieg sehen werden, jetzt irgendwie durch Aufgabe oder was auch immer im Asuka-Lock, um zu zeigen, yo, Asuka ist eine krasse Bedrohung und egal, ob du jetzt groß bist oder schnell oder keine Ahnung, was deine Talente sind, Asuka kann mit dir den Boden wischen. Und also das Match für mich hat einfach nur die Daseinsberechtigung, Asuka nochmal oder uns nochmal zu zeigen, wie gefährlich eine Asuka ist.
Ja, und eben nochmal zu positionieren, dass dann eben dann das große Match gegen eine Charlotte Flair irgendwann in allzu naher Zukunft dann auch noch kommen wird. Ja, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Und der Matchverlauf wird auch entsprechend so sein, dass erstmal eine Nia Jax dominant sein wird und dann am Ende eben eine Charlotte den großen Baum Nia Jax irgendwann mit Kicks auf die Knie bringen wird und am Ende hier auch siegreich davon marschieren wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht eine Charlotte hier nochmal zeigt, vielleicht auch mit einem Eingriff oder so, dass eine Asuka so ein bisschen ihre Revanche kriegt, in dem Sinne, dass der Eingriff vielleicht fehlschlägt und vielleicht läuft auch erstmal auf ein Triple Threat zwischen den dreien raus oder irgendwie sowas, dass man da so ein Dreieck quasi aufbaut, wo man dann sagt, für Extreme Rules machen wir erstmal das und dann vielleicht für SummerSlam,
ja,
was ja, ja dann danach kommt.
Das klingt sehr gut. Das macht Asuka Sinn.
Gegen, ne? Jo, aber Titelverteidigung?
Ja, Asuka, klar.
Okay. So, nächstes Titelmatch. Two-on-One-Handicap-Match um den WWE Universal Championship. Champion Braun Strowman gegen The Miz und John Morrison. Ja, wir haben ja fast irgendwie damit gerechnet, dass wir irgendwie noch mal Braun Strowman gegen den Fiend bekommen. Aber das hat man anscheinend jetzt auch mal nach hinten verschoben. Ich glaube, Bray Wyatt hat ja auch noch mal ein zweites Kind bekommen, glaube ich, mit seiner Frau zusammen. Ich glaube, auch deswegen ist er erstmal so ein bisschen aus den Shows geschrieben worden.
Das kann natürlich, ja, das klingt logisch.
Na, und ansonsten, trotzdem ist es jetzt hier so ein bisschen, ich habe gerade schon mal gesagt, irgendwie, es fühlt sich an wie ein Übergangsmatch, dieses Handicap-Match. Und auch jetzt nach den letzten Begebenheiten bei SmackDown, wo es ja das Match zwischen Braun Strowman und Heavy Machinery und Dolph Ziggler und The Miz und John Morrison auf der anderen Seite gab und dann eben ein Sieg für die guten, großen Jungs hier. Es fühlt sich nicht an, als ob Miz und Morrison hier in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd in Titelreichweite kämen, oder?
Nee, das definitiv nicht. Also ich muss auch gestehen, Asche auf mein Haupt, aber ich fand dieses Pranken von Miz und Morrison irgendwie ganz witzig, weil ich den beiden super gerne zugucke, weil ich finde, die haben so einen geilen Humor. Also so schlimm ich jetzt hier diese Dirt Sheets am Anfang fand, wo gesagt haben, oh, guck mal, Otis, du bist ja dick, hahaha. Die fand ich grauenhaft. Aber jetzt gerade dieses, ja, und dann hier nochmal mit dem Schleim. Und ich habe doch gesagt, du musst es da links hin machen. Und so, hä, links, ist doch egal. Und ich finde die witzig zusammen. So, keine Ahnung, ich sehe die gerne, das macht Spaß. Und klar, dann darf auch nochmal ein Braun Auto umwerfen, weil, hey, Braun Strowman macht. So, das ist so, wenn er das nicht irgendwie alles halbe Jahr macht, dann weiß ich auch nicht, dann wird er krank. Ich find's lustig. Natürlich wird das hier dieses typische, oh, wir versuchen irgendwie ein paar Angriffe zu landen und rennen dann viel weg und irgendwann kommt ein Braun Strowman und rennt uns um Match sein. Aber ich glaube, das tut hier keinem weh. Miz und Morrison, die können das ohne Probleme verlieren. Und dann sagst du, ja gut, ist eben Braun Strowman. Braun kann wieder Braun sein, bisschen rumschreien, bisschen Krawall machen, die durch die Gegend werfen, weg, umrennen, Powerslam. Ich find das, also das ist jetzt kein geiles Universal Championship Match, aber für so einen Backlash finde ich das vollkommen in Ordnung.
Ach, ich weiß nicht. Also ich bin da ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Mich interessiert ja diese Fehde gar nicht. Und ich finde es auch erstaunlich, wie man es geschafft hat, jetzt hier diesen Universal Championship wieder in die komplette Bedeutungslosigkeit zu führen einfach. Also noch mehr, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist, nachdem Goldberg der Champion gewesen ist. Ich finde, Strowmans Titelgewinn und die Titelregentschaft gerade fühlt sich an für mich wie eine bessere Midcard-Geschichte, wenn überhaupt. Ich sehe auch die Charakterentwicklung eines Braun Strowman nicht. Ich habe es auch schon, glaube ich, im Magazin angesprochen, dass ich die Tatsache, dass man ihn hier so als Kronzeugen bei dieser Unfallgeschichte hernimmt, finde ich total surreal, dass man dafür quasi den größten Star im Roster nimmt, also den größten Star in dem aktuellen Brand nimmt, um so eine Midcard-Fehde irgendwie zu befeuern. Das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Und ich finde, das wirft kein gutes Licht auf diesen Charakter und auf die Art und Weise, wie man eigentlich hier einen Braun Strowman ansieht. Weil eigentlich sollte man den so ein bisschen eher außen vor lassen, als Attraktion, als was Besonderes verwenden. Der steht für sich, der ist der Champion. Und der muss jetzt da nicht stehen und sagen, oh mein Gott, es war unglaublich, dieser Unfall. Dann ist das passiert. Der da so wie so ein Schaulustiger irgendwie, der sich gerade einen Unfall angeschaut hat, wirkt.
Ja, wenn du einem glauben kannst, wem dann nicht, wenn dem Champion? Ja, weil der erzählt die Wahrheit.
Ja, das war wahrscheinlich auch die Logik von Bruce Pritchard dahinter. Ich find's ganz furchtbar. Ich finde, da muss man den Champion ein bisschen schützen und dem so eine gewisse Mystik noch geben, damit er interessant bleibt. Ich finde ohnehin, dass dieser Braun Strowman-Charakter, auch der ist nicht greifbar. Der ist doch total verwässert inzwischen. Der ist Monster, dann ist er auch hin und wieder mal so ein bisschen witzig. Und dann ist er auch ein bisschen Clown. Und dann
Good Guy,
ist er
auch, aber auch so. Und
ja, aber ja. Der total verwässert. Und dann auch noch die Sache mit dem Fiend natürlich, diese ganze Geschichte. Ich weiß nicht, wohin man damit möchte, ob man überhaupt weiß, wohin man damit möchte.
Also
für mich funktioniert jetzt nicht.
Also ich glaube halt, dass der Sinn dahinter wirklich nur ist, Bray ist jetzt nicht da für x Tage. Wir füllen jetzt die Lücke irgendwie. Und dann macht Bray weiter. Also ich glaube, dass wirklich dass das Ding hier ist. Und deswegen hast du auch so eine Storyline, die du nach Backlash, nachdem wir die Review aufgenommen haben, direkt wieder vergessen hast. Und dann geht's mit dem Bray Wyatt weiter. Weil ich sehe da auch sonst keinen anderen Contender.
Ja.
Was man auch nochmal festhalten muss. Also ich glaube, Matt Riddle wird sich, hoffe ich, einem AJ widmen. Oder irgendwie generell sich erstmal so seinen Weg in Richtung IC-Belt kicken. Und ja, da ist keiner für Braun.
Also ja, ist das wirklich so, ja.
Vielleicht kriegen wir wieder so ein Brand Invitational, so nenn es wie du willst. Scheiße ist es trotzdem. Aber sonst hast du keinen.
Hallo? Es gibt immer noch King Corbin.
Ja, cool, mega. Ja. Da kannst du auch meinen Vater Number One Contender sein lassen.
Ja, will ich sehen, wie der da so wunderschön in Robe und Krone da steht.
Auch übrigens, das ist für mich die großartigste Match-Ankündigung seit 2010, wo du einfach sagst, ja, Otis findet eine Krone. Baron Corbin läuft rum und sagt, hey, wo ist meine Krone? Jemand sagt, Otis hat die. Bums, Match.
Läuft, oder? Und auch überhaupt, hier könnte man jetzt auch sagen, gibt's hier einen Cash-In? Sehen wir vielleicht nach der gelungenen Titelverteidigung einen Otis, der zum Ring stürmt mit Mandy zusammen und dann gibt es den Cash-In hier.
Nee. Also, wenn sich das nicht aufgespart wird, bis wieder Fans da sind, dann beiß ich ein Stück aus meinem Tisch raus.
Ja, das hat man ja auch relativ schnell wieder an Fahrt verloren, die ganze Geschichte. Also, auch hier Titelverteidigung?
Ja, natürlich.
Gut.
Wäre einfach witzig, wenn jetzt Mr. Morrison gewinnen und sagen, ja, bums, fertig, hier sind wir. Ja.
So ist es dann eben, ne? Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass wir tatsächlich, wenn quasi ein Bray Wyatt, ich habe gerade eben noch mal ganz kurz nachgeschaut, also es war Ende Mai, ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er ihm jetzt erstmal so 4 bis 6 Wochen gibt, dass er da sich um Kinder und um Frau kümmert. Entsprechend glaube ich, dass man dann erst Richtung SummerSlam wieder die Geschichte mit dem Fiend wieder aufgreifen wird und dass das hier einfach ein Übergangsprogramm sein wird, was vielleicht sogar noch ein bisschen über Extreme Rules hinausgeht, dann vielleicht nochmal mit dem Match und danach eben eventuell mit der Attacke von dem Fiend oder sowas in der Richtung. Schauen wir mal. Nächstes Match, der Kampf um die WWE Championship zwischen Champion Drew McIntyre und Bobby Lashley. Bobby Lashley ja inzwischen mit MVP verbandelt. Bobby Lashley inzwischen auch der Meister des Full Nelson.
Ich wollte gerade sagen, der Full Nelson Lashley.
Genau. Und ich muss auch sagen, dass tatsächlich ein Lashley hier so interessant ist wie niemals zuvor, sage ich es einfach mal.
Ja, das ist witzig. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Also jetzt den Umständen entsprechend war ich noch nie so gespannt auf ein Bobby Lashley-Match. Weil, klar, wir hatten häufiger mal ja diesen, dann darf er mal eine Art Truth squashen oder sowas. Aber ich habe immer eine Hoffnung, dass wir hier wirklich diesen aggressiven Lashley sehen, der sagt, okay, ich habe jetzt eine Chance, gerade hier WWE-Champion zu werden. Und jetzt schmeiße ich mal alles nach vorne, was geht. Und dass du hier wirklich zwei Muskelberge hast, die sich umkloppen, weg Full Nelson, weg Claymore bis zum geht nicht mehr. Ich habe die Hoffnung, dass das ganz cool werden kann.
Genau, man muss sagen, dass die beiden ja schon bei Impact ja auch schon sehr, sehr gute Matches gegeneinander gehabt haben. Also das darf man da auch nicht unterschätzen. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade in dieser Konstellation, wie es jetzt hier gerade ist und wie der Aufbau gemacht worden ist, dass das hier eine durchaus, ich sag mal, gute Angelegenheit wird. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil gerade bei Lashley-Matches meandert das ja gerne mal so ein bisschen. Und auch ein Drew McIntyre ist jetzt nicht immer jemand gewesen, der jedes Match mit wirklich voller Klasse irgendwie abliefert. Haben wir ja auch bei NXT immer mal wieder gehabt, wo du gute Matches gehabt hast und auch schwächere Matches. Hier finde ich, dass die Storyline relativ konsequent durchgezogen worden ist. Man hat die eindeutige Heel-Face-Aufteilung, man hat die Positionierung natürlich auch der beiden Finishing-Moves. Ne, talk less, clay more.
Verstehen Sie?
Verstehen Sie, genau. Aber trotzdem, das hat man hier relativ gut gemacht. Und ich glaube, dass zwar hier ein Drew McIntyre gewinnen wird und auch gewinnen muss, aber ich denke, dass das für beide ein Match sein wird, was ihnen hilft in der Art und Weise, wie sie in der Charakterprogression voranschreiten können. Ich finde, ein Lashley mit MVP zusammen, das harmoniert gut. Dass ein Lashley einfach nur noch grimmig und beeindruckend aussieht und ein MVP hier das Gequatsche übernimmt, finde ich auch gut. Und dass auch ein MVP immer mal wieder der Prügelknabe quasi ist, das ist auch in Ordnung. Und dass dann Lashley wirklich der Muscle hier in dem Team ist und notfalls die Kohlen aus dem Feuer holt. Hier erwarte ich trotzdem auch wieder eine Titelverteidigung, weil es ist für mich alles Übergangsgeschichte.
Ja, das ist wahr. Also ich fände es aber trotzdem jetzt irgendwie schade, also ich rechne aber stark damit, dass jetzt auch hier dann direkt wieder der Full Nelson gebrochen wird. So, dass dann, dass du diesen Moment hast, wo dann Full Nelson angesetzt wird und dann kommt ein Drew McIntyre da raus und dann kannst du den Move auch wieder zur Seite legen. Weil ich mag's eigentlich sehr, sehr gerne, wenn Finishing Moves so gefährlich aufgebaut werden, auch mal über Wochen und Monate hinaus. Aber ich glaube, irgendwie hier wurde es dann wirklich nur gemacht, okay, wir bauen den Move jetzt über ein paar Wochen auf, damit dann McIntyre diesen Move wieder brechen kann.
Ja, das hoffe ich eben auch. Ich hoffe auch, dass eigentlich, wenn man so vom Aufbau bis jetzt, muss man natürlich eigentlich einen Lashley ziemlich stark positionieren und muss den wirklich auch da als dominanten Charakter darstellen. Und mein Tipp hier wäre, dass ein Drew McIntyre wirklich mit so einer Art Verzweiflungsaktion quasi hier den Sieg holen kann. Also in bester Bret Hart, Roddy Piper Manier. Da war es zwar ein Sleeper-Hold, aber man kann auch irgendwie so ein Rückwärtsroller und einen Pinfall kann man auch irgendwie aus dem Full Nelson zeigen.
Also du meinst so wie AJ 400 Mal gegen Samoa Joe?
Zum Beispiel. So in der Richtung. Also, dass er sich irgendwie abrollt und dann will Lashley in seinem Zorn den Nelson nicht lösen, wird gepinnt und hält danach weiter und dann gibt's noch den Beatdown an dem Drew McIntyre und dann wird ein Lashley als Monster wird gestärkt, hat zwar verloren, aber Drew McIntyre bleibt Champion und die beiden können eigentlich dann noch eine intensivere Fehde weiter bestreiten und eigentlich gehen dann alle mehr oder weniger als Gewinner aus der Situation heraus.
Ja, das ist wahr. Also, und dann kannst du die von mir aus auch, weil sind wir mal ehrlich, so die Zeit zwischen Money in the Bank und SummerSlam ist ja generell so eine Übergangszeit, auch wenn da jetzt Extreme Rules ist. Aber häufig ist ja auch Extreme Rules gefühlt eine gespiegelte Karte des Pay-Per-Views davor mit Waffen.
Genau, weil Waffen machen alles besser.
Eben, ne? Haben wir schon damals gelernt im Asylum-Match, Freunde der Sonne. Und also ich hätte jetzt wirklich auch nichts dagegen, wenn dann hier irgendwie so ein, was weiß ich, Finish kommt. Und dass dann sagst, okay, dann prügelt ihr euch jetzt irgendwie in einem, was weiß ich, Tables-Match oder nimm auch immer irgendwas, was du jetzt bei Extreme Rules noch machen kannst. Steel Cage, keine Ahnung, irgendwie so. Da hätte ich auch Bock drauf, bin ich ehrlich.
Ja, also ich glaube, dass die beiden in der Lage sind, gute Matches miteinander zu bestreiten. Wie gesagt, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen gehabt. Und die Fehde gibt's her und die Fehde gibt's eigentlich auch her, dass das noch ein bisschen länger geht, weil eigentlich macht man hier in dieser Geschichte noch einiges richtig, was man in ganz vielen anderen Geschichten nicht richtig macht, weil man hat es zumindest geschafft, einen Lashley wieder zu positionieren, wieder als Bedrohung darzustellen. Und eine Drew McIntyre braucht auch momentan einen Gegner bei Raw und auch da wachsen gerade die Number One Contenders nicht auf Bäumen. Entsprechend absolut logisch, weil wenn ich schon wieder Seth Rollins gegen einen Drew McIntyre oder irgendeinen Four-Way, Five-Way, Six-Way haben wollen, wenn du einen Singles-Feder haben willst, ist das, finde ich, hier eine sinnvolle Angelegenheit, wie man beide Leute einsetzt und wie man beide Leute dargestellt hat. Insofern ist das für mich absolut in Ordnung und ich glaube hier, dass wir eine Titelverteidigung sehen werden in einem, ich sag's jetzt mal, schönen Heavyweight-Clash.
Ja, das hoffe ich auch.
So, aber, jetzt auch wenn es das hier ein Heavyweight-Clash wird, ne? Das wird keine Chance haben gegen das greatest Wrestling-Match ever. Ich bräuchte jetzt so ein Echo eigentlich, so ever. Ja, wir haben bei WrestleMania die beiden schon im Last Man Standing-Match gesehen. Randy Orton und Edge treffen hier im Main-Event aufeinander. Und es wurde promoted als das greatest Wrestling-Match ever.
Warum macht man sowas?
Ich habe keine Ahnung.
Olaf, das ist dumm. Ja. Das ist doch scheiße. Das ist wie als man 100-mal gesagt hat, Mann, ey, der gegen Nakamura, das Dream Match. Und es war so, Und hier, weil es ja das greatest pre-taped Wrestling Match ever. Also ich weiß es nicht. Also wenn das wirklich katastrophal wird, was ich nicht hoffe, ich habe wirklich noch die Hoffnung, dass es wirklich gut wird, ne? Also so die, aber jetzt wirklich nicht die Erwartung, sondern die Hoffnung einfach. Wenn das dann jetzt auch noch schlecht wird, obwohl es pre-taped und alles ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, und ich würde jetzt hier auch nicht wieder so einen 30-Minuten-Klopper haben, sondern, nee. Mann, so von mir aus, so, das kann auch in 15 Minuten gut sein.
Und ja, ich hoffe, dass sie hier einiges draus machen, weil es halt eben gepre-taped ist, dass man mehr Fluss in den Kampf reinbringt, mehr Intensität.
Aber auch nicht wieder so 4000 Kameraperspektiven, die alle 3 Sekunden wechseln.
Ja. All das All das. Ich bin da sehr neugierig drauf, wie man das lösen wird, vor allem, wenn es wirklich ein klassisches Wrestling-Match sein wird, wie man das anders gestalten wird, weil Cinematic-Matches bislang lebten ja eher so von der Umgebung, die wir gehabt haben, egal ob es das Boneyard-Match gewesen ist oder andere Matches, Stadium Stampede bei AEW zum Beispiel, das lebte ja, eigentlich war ja die Umgebung eher so der Star, wenn wir jetzt ein reines Wrestling-Match haben, wie porträtiert man das quasi? Wird das jetzt so ein, ich muss gerade an die Rocky-Boxkämpfe zum Beispiel denken. Wird das so ein Ding, wo dann die Aktionen in Zeitlupe gezeigt werden, wie der Schweiß fliegt und solche Sachen? Ich weiß nicht.
Also so in Zeitlupe so ein Impaler-DDT und dann so rums.
Genau.
Und dann halt auch der Impact so nach, so tschu, tschu.
Ja, und da gibt's so Schlagabtausch und irgendwann dann wechseln sie in Zeitlupe und die Musik ertönt und da. Ich habe ein bisschen Angst davor,
dass man das, Edge wieder so einen rechten Haken bekommt und dann so das Gesicht so zur Seite schwabbelt. So.
Genau. Ja. Man läuft natürlich dann hier, also generell die Art und Weise, wie man das hier promotet hat, ist natürlich so eine Sache. Ist das jetzt noch ernst gemeint? Ist das cleveres Marketing? Oder ist es einfach pure Selbstironie, weil man das eigene Produkt eigentlich nicht mehr ernst nimmt? Also, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Und eigentlich kannst du mit der Art und Weise, wie man das jetzt hier promotet hat, du kannst halt nur verlieren. Also, wahlweise, ja, weil das Match vielleicht nicht das hält, was es verspricht. Wahlweise, weil das Match vielleicht gut wird, aber dann doch kein richtiges Match ist, dadurch, dass es vielleicht pre-taped und ein bisschen stärker geschnitten ist. Ich verstehe es halt eben nicht. Außer, dass man dafür gesorgt hat, dass Leute ein bisschen mehr drüber reden, aber eben auch nicht nur wirklich positiv. Den Aufbau an sich, ich fand jetzt das Peepshow-Segment bei Raw mit Edge und Christian, fand ich durchaus in Ordnung. Aber auch da wäre mehr Intensität drin gewesen. Und ich verstehe auch nicht diesen Sprung von einem vermeintlich brutalen Last-Man-Standing-Match hin zu einem Wrestling-Match. Und das fühlt sich alles auch wieder da für mich nur an, als sagt man, ja gut, aber jetzt demnächst, dann springen wir wieder in ein anderes Match über und dann geht's eigentlich richtig zur Sache, weil jetzt haben wir ja nur ein Wrestling-Match.
Ja, das ist so ein bisschen dieses, okay, Edge hat das erste gewonnen und jetzt vielleicht das pure Wrestling-Match, weil Randy Orton, der ist ja nicht so eingerostet wie ein Edge, gewinnt jetzt das Ding, dann steht's wieder 1-1 und dann aber geht's los.
Genau, das sehe ich halt auch so. Also das wird auch, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass dann am Ende gibt's von mir aus den Spear in den RKO und dann gewinnt eben ein Randy Orton hier, weil er vielleicht aufgrund hier der stetigen Herausforderung im Ring und nicht dieser 9 Jahre Pause, die ihn den Edge in den Knochen hat, weil er einfach der bessere Wrestler momentan ist, der frischere Wrestler. Und so begründet man das dann. Und dann sagt man, ja gut, dann machen wir jetzt irgendwas 3 Stages of Hell. Da gibt es ein Wrestling-Match, es gibt ein Last-Man-Standing-Match und noch ein Cage-Match hinten dran oder so.
Boah. Klingt einfach wie das längste Match der Welt. wenn in einem 3 Stages of Hell-Match schon Last-Man-Standing vorkommt, dann weißt du auch, alles klar, das Ding geht 2 Stunden plus.
Ja, was erwartest du dir hier von dem Match eigentlich? Also, hast du da Erwartungen dran oder denkst du einfach, okay, das kann nichts werden?
Boah, wenn ich ehrlich bin, ist meine Erwartung, hoffentlich wird's keine Blamage, weil wir alle lieben Edge. Ich glaube aber, dass es nicht gut wird. Und ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass ich mich irre. Aber ich kann es mir Stand jetzt nicht vorstellen. Weil, also ich weiß auch nicht, warum das mit diesem, also ich finde auch, wie gesagt, diesen Slogan, den finde ich so schrecklich dabei und das ist wieder Sachen unnötig groß hypen und so, wir sagen ja häufiger, dass auch die WWE so König daran ist, Sachen viel zu groß darzustellen, nur um dann irgendwie die Fans zu enttäuschen. Also ich habe da wirklich Angst vor.
Ja, geht mir ganz ähnlich, dass ich da sehr gemischte Erwartungen an dieses Match habe. Die sind erstmal sehr niedrig, weil vor WrestleMania war ich sehr gehypt und bin dann sehr enttäuscht worden. Hier hat man versucht, mich sehr zu hypen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen vielleicht, ich habe leichte Hoffnung, dass man das hier eben mit der entsprechenden Inszenierung vielleicht schafft, mich trotzdem irgendwo abzuholen. Aber kann mir auch genauso gut vorstellen, dass es komplett in die Hose geht.
Und bitte keine halbe Stunde, bitte nicht. Ja, also, und ich rechne mit 25 plus Minuten.
Ja, das halte ich auch für möglich, dass das so um den Dring geht. Aber man muss ja dazu sagen, Tendenz war ja zuletzt auch aufgrund der Corona-Pandemie, dass man die Pay-Per-Views ein bisschen kürzer hält. Wir haben es bei NXT TakeOver In Your House gesehen. Das Ding ging ja ein bisschen mehr als 2 Stunden, 2 Stunden 20, glaube ich. Ich glaube, hier wird es ein bisschen länger, 2 Stunden 30, 2 Stunden 40. Aber ich hoffe auch, dass wir eben keinen so einen Riesenklopper bekommen, der dann über die 3 Stunden geht. Das muss wirklich nicht sein. Und im Endeffekt, die 7 Matches sind hier angekündigt. Vielleicht kriegen wir noch ein kleines Match für die Kickoff-Show. Da gab es ja zuletzt jetzt beispielsweise durch den Sieg von Cesaro und Shinsuke Nakamura gegen The New Day. Das kann man ja so als Aufhänger nehmen, um ein Tag-Team-Title-Match einfach mal in die Kickoff-Show zu drücken.
Ja, übrigens, das verstehe ich auch nicht. Wir haben seit 4 Wochen oder so was diese Videopakete mit den Viking Raiders und den Street Profits. Und da ist jetzt nix, oder was? Die spielen Basketball und Minigolf und Bowlen und werfen Äxte und keine Ahnung was. Für Nüsse?
Ja. Und dann gibt's bei Extreme Rules gibt's Schlag den Raab gegeneinander.
Boah, bitte, ey. Und einfach Matthias Oppenhövel steht dann da und kündigt jedes Ding an.
Genau. So wird's sein. Blamieren oder kassieren mit den Street Profits und den Viking Raiders. Ja.
Special Guest Referee Elton.
Ja, so in etwa. Nein, aber so fühlt sich ja wirklich an. Also das ist ja das Problem.
Also du denkst auch, Mann, also jetzt mal die Viking Raiders. So, wir wissen alle, die können gut wresteln. Und die Street Profits können auch gut wresteln. Lasst die doch einfach wresteln. Hört auf zu bowlen. Und irgendwie, keine Ahnung, was zu machen. So, gebt denen doch einfach von mir aus 15 Minuten, sagt, mach mal alle 4 was Geiles. Und ich glaube, das kann echt gut werden. So, du hast doch da Potenzial in dieser scheiß Tag Team Division. Warum lässt du die Minigolfen?
Ja, bei Matt Hardy und MVP hat's damals auch funktioniert, Mann.
Ja, ich hab da auch dran gedacht. Und das hat am Anfang auch so einen Charme für mich. Ich weiß nicht, weil du dann auch irgendwie hier hast, so ein Jahr, dann haben sie sich doch irgendwie gegenseitig geholfen. Ich finde das irgendwie mehr, ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Komm, Extreme Rules, schlag den Raab. Okay.
Ja, so ist es dann eben auch. Was denkst denn du, wer hier das Match zwischen Edge und Randy Orton eigentlich gewinnt?
Ja, also wie wir ja gerade gesagt haben, das wird dann passen, dass wir dann noch ein drittes Match bekommen. Deswegen gehe ich hier vom greatest wrestler ever aus, Randy Orton.
Denke ich auch, weil das wird hier der Ausgleich werden sozusagen. Und danach wird die Fehde auch einfach weitergehen und dann wirklich in das nächste große Match münden, was dann wirklich vielleicht das greatest wrestling Match ever wird. Nein, vielleicht auch nicht.
Wie schade ist es eigentlich, ich muss noch mal sagen, für Edge, dass du nach 9 Jahren zurückkommst und dann sind keine Fans da.
Tja, so ist es. Das hat man sich auch alles anders vorgestellt, aber ich glaube, wir haben uns alle dieses Jahr deutlich anders vorgestellt, als es da gelaufen ist.
Das stimmt.
Muss ich auch mal ganz klar so sagen.
Ja. Aber übrigens, ja, R-Truth wird der 24/7 Champion, oder? Mann, das ist auch passiert.
Ja, große Begeisterung auch,
ja, bei mir. Ja, ja, du gut bist halt enttäuscht, weil du großer Gronk-Fan warst, ne?
Ja, natürlich.
Und halt dachtest, der trägt das Ding jetzt 365 Tage.
Mindestens, wenn nicht sogar noch länger.
Verteidigt das Ding beim Super Bowl.
Ja, also grundsätzlich ein etwas merkwürdiger Aufbau hier vor Backlash. Also der Hype ist nicht da, das muss man auch ganz klar so sagen. Es fühlt sich wie ein Übergangs-Pay-Per-View an, den man irgendwie so hinter sich bringen muss. WWE befindet sich in stürmischen Zeiten, sowohl personell als auch was die Show-Ausrichtung angeht. Man weiß nicht so genau, wohin da mit dem Produkt. Und das sieht man jetzt auch eben an so einem kleineren Event wie Backlash, dass da die Fäden nicht wirklich 100% zusammenlaufen überall und dass da im Vorfeld zu wenig Spannung kreiert wird, als dass man jetzt sagen würde, Mensch, das wird der beste Event ever. Aber, lieber Kai, wir werden trotzdem den Review-Podcast Anfang kommender Woche aufnehmen, natürlich, ne? Ja,
wir hauen die Bananenwertung raus. Genau. Da hält mich keiner von ab.
Genau, noch nicht mal der Full Nelson von Bobby Lashley.
So sieht's aus. Da rolle ich mich so rückwärts hinten raus und dann gibt's ein Cover und ich kugel mir beide Schulterblätter aus.
Ja, und wo wir gerade vielleicht bei schöneren Themen sind, Kai, du und David, ihr habt ja auch noch die Dokumentation über den Undertaker besprochen, The Last Ride, und das kann man sich ja ganz aktuell bei uns auf Patreon auf Steady anhören, mit schönen kleinen Podcast-Formaten hier quasi.
Ja, genau. Immer so kleine Mini-Reviews zu den Folgen, die es gibt. Bis jetzt gibt es ja 3. Wenn wir die Review aufnehmen, gibt es die 4. Wie David und ich auch schon angesprochen haben, in Episode 3, eine Folge, vor der man Angst haben muss, glaube ich, weil da das Goldberg-Match behandelt wird und die Doku ja über weite Strecken schon sehr ehrlich ist. Also da bin ich gespannt drauf. Könnt ihr sehr gerne reinhören bei Patreon und Steady. Auch generell diese Doku einfach schauen, weil die ist wirklich fantastisch, den Undertaker mal ganz anders zu sehen.
Genau, also zwei Folgen sind jetzt schon online, also zu Episode 1 und Episode 2 sind jetzt in den vergangenen Tagen online gegangen und zu Episode 3, die erscheint dann am Sonntag bei uns im Premium-Feed bei Patreon und bei Steady. Und ja, da geht's natürlich dann auch weiter mit diesen Reviews. Wir haben auch in der kommenden Woche, nehmen wir eine Ausgabe von No Holds Barred natürlich auf und hauen die am Mittwoch raus. Und dann eben wird's auch zum Ende der Woche eine Runde 2x5 mit den Kollegen Markus Holzer und Michael Shaggy Schwarz geben. Ich glaube, diesmal geht's um Outfits, glaube ich. Also die schrecklichsten oder schönsten Outfits, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Richtung haben die beiden da geplant. Und Kai, ich würde sagen, wir können dann an dieser Stelle den Deckel auf den Vorschau-Podcast drauf machen, oder?
Ja. Freuen wir uns auf Backlash, oder?
Auf jeden Fall. Es wird das Beste ever, egal was da passieren wird.
Genau. Und dann gibt es nämlich dann auch schön nächste Woche die Greatest Review ever.
Genau. Nach der Greatest Preview ever gibt es die Greatest Review ever. Und in dem Sinne sage ich, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und wir hören uns allerspätestens zur Review wieder hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ich wünsche euch das greatest Weekend ever. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.